Radio Jade, Bürgerfunk.
Hier ist die zweite Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe, heute am Sonntag, den 16.02.25. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABUs Wilhelmshaven, und der Fritz Santja, von den Scientists for Future, ist heute im Studio zu Gast und ich habe gerade einen Knoten in der Zunge. Okay, in dieser zweiten Stunde kümmern wir uns um das große Thema: Wie ist die Entwicklung bei der Energiewende? Wo stehen wir? Und ich sage, ja, Thomas, du hörst uns zu und schreibst, das ist wunderbar. Mal weiter. Ich glaube, Fritz hat genau die Themen, die du zu ergänzen wünschst. Also Fritz, was haben wir? Es wird ja immer gesagt, Deutschland würde einen Sonderweg bei der Energiewende machen. Andere Länder würden vorwiegend auf Atomkraftwerke setzen, zum Beispiel Frankreich. Und das sollten wir vielleicht auch besser machen. Vollgas, Fritz. Sollten wir das machen?
Antwort ist ganz klar, nein. Wir sollten das nicht machen. Wir machen auch keinen Sonderweg. Diese Aussage ist einfach falsch. Weil letztendlich, wenn man sich weltweit mal umschaut, dann sieht man, dass 86% der Investitionen für neue Kraftwerke, also weltweit gesehen, in erneuerbare Energien gehen. Das heißt, Ausbau von Kernenergie, Ausbau von Kohlekraftwerke, Erdgaskraftwerke findet zu einem deutlich geringeren Anteil statt. Gerade bei der Kernkraft kann man sagen, die Anzahl der Kernkraftanlagen weltweit ist in den letzten 20 Jahren ungefähr konstant geblieben. Das heißt, da gibt's keinen Boom oder irgendwie sowas. Und vor allen Dingen, der Anteil der Kernenergie am erzeugten Strom ist eigentlich gesunken. Nämlich in den letzten 20 Jahren von ungefähr 19% auf jetzt 9%. Das heißt, nur 9% weltweit kommen überhaupt aus Atomkraftwerken. Dass es gesunken ist bei gleichbleibender Anzahl an Anlagen, liegt einfach daran, dass der Stromverbrauch weltweit eben deutlich gestiegen ist in den letzten 20 Jahren. So, jetzt muss man aber sehen, gleichzeitig ist der Anteil von erneuerbaren Energien weltweit deutlich gestiegen, nämlich auf 30%. Vor 20 Jahren lag er ungefähr noch bei 20%, jetzt ist er eigentlich über 30% schon. Also wir haben deutlichen Zuwachs bei den Erneuerbaren und wenn man anteilsmäßig betrachtet, einen Rückgang bei Kernenergie. Und selbst wenn wir Frankreich noch mal ein bisschen näher betrachten, da hat gerade der französische Rechnungshof im Januar herausgegeben, Frankreich solle doch bitte zukünftig keine Investitionen mehr in neue Atomkraftwerke machen, weil das einfach viel zu teuer ist. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Preise drauf eingehen. Es gibt gerade ein neues Atomkraftwerk in Frankreich, eines der wenigen, sag ich mal, in Europa überhaupt. Und dieses Atomkraftwerk ist die Kosten sind letztendlich explodiert. Die Bauzeit ist deutlich länger als vorgesehen gewesen. Und wie gesagt, eben selbst der französische Rechnungshof sagt, bitte nicht weiter in Atomkraftwerke investieren. Und Frankreich will ja tatsächlich seine Laufzeiten von den bestehenden Atomkraftwerken nochmal deutlich verlängern. Auf irgendwo 60 Jahre, habe ich gehört. Und ist aber auch selber dabei, Erneuerbare auszubauen.
Okay, das haben wir abgehandelt. Zeit im Winter über Energiefragen nachzudenken und Dunkelflauten und eine Perspektive auf den Energiemarkt zu geben. Und so freue ich mich sehr, dass Fritz Santja von den Scientists for Future heute wieder mal im Studio ist. Wir hatten als zweite Frage für diese Sendung Folgendes beraten. Wie ist es denn mit dem Ausbau von Wind- und Solaranlagen? Wie viel brauchen wir denn, Fritz?
Ja, da hat eigentlich unsere Ampelregierung sehr gute Zahlen vorgelegt und die stehen auch im EEG.
Da müssen wir mal eben erklären, EEG, Erneuerbare Energiengesetz.
Genau, das ist das Erneuerbare Energiengesetz und da stehen Zahlen drin, wie viel wir zum Beispiel im Jahr 2040 an Wind- und Solarenergie haben wollen. Da kann ich jetzt Zahlen nennen, das sind zum Beispiel 400 Gigawatt für Solar, 160 Gigawatt für Wind an Land und nochmal 70 Gigawatt für Offshore-Windenergieanlagen. Das sagt vielleicht nicht ganz so vielen jetzt im Moment. Das sind abstrakte Zahlen. Wichtiger ist erstmal, sind wir denn auf dem richtigen Weg? Und da kann man sagen, beim Solarzubau sind wir da auf einem sehr guten Weg im Moment. Da ist der Zubau im letzten Jahr zum Beispiel, aber auch im vorletzten Jahr deutlich mehr gewesen, als hätte sein müssen, um diese Zahlen zu erreichen. Da sind also viele Hemmnisse ausgeräumt worden, auch von der Ampelregierung. Das war richtig gut. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diese Solarpakt 1, Solarpakt 2. Das eine kam zu Ostern, ich glaube 22 oder sowas. Und da sind viele gute Dinge beschlossen worden letztendlich. Wir haben ja auch zum Beispiel sehr prominent die Balkonkraftwerke sehr gut jetzt ausgebaut.
Da gab es was mit einem Stecker, ne? Dass man da irgendwie, ne?
Ein Stecker war ein Problem, das lag aber mehr bei der Gesetzgebung, bei den Richtlinien, beim VDEW, beziehungsweise bei den VDE-Richtlinien. Es ging da auch um steuerliche Geschichten und so weiter. Also viele Sachen, die dort viel besser geworden sind. Das Gleiche kann man eigentlich auch zu Windenergie sagen. Auch da sind viele Hemmnisse ausgeräumt worden. Der Zubauplan ist aufgestockt worden und letztendlich die Genehmigungen sind deutlich verkürzt worden.
Manchmal zulasten des Naturschutzes, Klammer auf, Klammer zu.
Ja, da muss man natürlich sehr genau gucken und da kann ich den Einwand auch gut verstehen. Da bin ich aber leider nicht der Fachmann.
Macht nichts. Ich wollte es nur sagen. Wir haben alle Themen auf dem Schirm, ja.
Genau. So, wenn man sich die Zubauzahlen im letzten Jahr anguckt bei Windenergie, dann war das relativ wenig. Da sind nur 2,5 Gigawatt dazugekommen. Viel zu wenig eigentlich. Woran liegt das? Weil natürlich immer noch es eine gewisse Zeit, so 2-3 Jahre dauert, bis die Windenergieanlagen, bis die Windparks dann wirklich stehen. Und von daher gucken wir im Moment besser auf die Genehmigungszahlen, also das, was im letzten Jahr neu genehmigt wurde an Windenergie. Und das sind im letzten Jahr zum Beispiel 15 Gigawatt gewesen. Das ist einer der höchsten Zahlen, die wir jemals hatten. Und das gibt Hoffnung, dass dort der Ausbau jetzt auch in den nächsten Jahren, der reale Zubau, dann wirklich deutlich steigen wird. Also da kommt ganz viel.
Super. Also das ist eine gute Perspektive für die Energiewende, wenn man gewisse Faktoren einfach nochmal berät und miteinander bedenkt. Und jetzt gab es mal neulich jemanden, der sagte mir, wenn wir jetzt alle selber ausbauen, also ich meine Solaranlage am Dach, dann kaufe ich ja gar nichts mehr ein. Und dann möchte vielleicht doch jemand an einer Steuer verdienen. Und was sagst du denn zu sowas? Also dass politisch das wahrscheinlich nicht weiter verfolgt werden würde, weil man natürlich zwischendurch nichts wegknipsen kann. Mehrwertsteuer und Durchleitungsgebühren und so, das fällt ja weg.
Das ist ja das Gute für den Endverbraucher, sage ich mal. Diejenigen, die ihre eigene Solaranlage auf dem Dach haben, die brauchen keine Netzentgelte bezahlen. Am besten haben sie noch einen Speicher dazu, damit sie halt ihren Strom auch wirklich im Sommer gerade komplett selber decken können. Das ist gut möglich, im Winter sicherlich nicht, aber im Sommer kann man das machen. Das fängt sicherlich jetzt im April schon an, wenn die Sonne wieder etwas mehr scheint. Und das ist so. Das heißt, diejenigen, die dann ihren Strom selber decken, haben deutlich geringere Kosten und letztendlich trägt dieser Strom nicht mehr zum Bruttoinlandsprodukt bei. Das ist halt so. Aber es ist trotzdem genau richtig. Und
ich hätte noch einen Einwand, wenn ich darf. Dann heißt es also, alle die, wie ich, zum Beispiel Mietwohnung, mein Vermieter sperrt sich gegen die Erneuerung der Gastherme zum Beispiel, möchte auf keine Luftwärmepumpe setzen. Das heißt, ich habe demnächst die Netzausbaukosten zu tragen für die Erneuerbaren, weil ich nicht partizipiere. Ich muss das Gasnetz erhalten, weil ich Gas nutzen muss. Die soziale Energiewende, ich glaube, dann brauchen wir nochmal eine extra Sendung zu. Ne? Gut, also eine Schreibaufgabe für mich.
Genau. Also da gibt es noch viel zu tun. Also es ist noch noch nicht alles so, wie es sein soll. Es gibt noch viel zu tun in den nächsten 10, 20 Jahren. Die Energiewende ist ja auch noch nicht zu Ende letztendlich.
Ja, soziale Energiewende fehlt, lesen wir gerade. Hallo Silvia, ja, wir kümmern uns darum in einer der nächsten Sendungen. Heute machen wir mal so einen ganzen Ritt durch die Energiewirtschaft. Fritz ist da. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers. Wir lesen schon interessante Zuschriften hier ins Studio. Das könnt ihr auch machen. 0171 371 6016. 0171 371 6016. Es sind nicht immer die gleichen, die mithören. Wir haben also durchaus was zu lesen gerade hier parallel. Vielen Dank dafür. Fritz Sancher von den Scientists ist da. Scientist for Future in Frieden-Wilhelmshaven, Friesland. Hochkompetent im Bereich der Energienetze. Und jetzt wollen wir noch mal eben einen Rückgriff nehmen auf die Dunkelflauten aus der ersten Stunde. Aber dann wollten wir in die Zukunft blicken. Dann tu mal bitte.
Ja, wie sieht es denn überhaupt aus jetzt mit den Dunkelflauten in 10, 20 Jahren, wenn wir sozusagen keine Kohlekraftwerke mehr haben, auch keine Erdgaskraftwerke mehr? Letztendlich muss man sagen, dann haben wir deutlich mehr Wind- und Solarenergie im Netz, als wir jetzt haben. Das heißt, die Zeiten, wo zu wenig Wind- und Solarenergie da ist, sind deutlich geringer und auch deutlich kürzer. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass wir diese Zeiten durch Speicher überbrücken. Und zwar muss man da erstmal Batteriespeicher nennen. Ich weiß, einige mögen jetzt aufhorchen und Batteriespeicher und Umweltprobleme sehen. Trotzdem will ich da jetzt erstmal drauf eingehen. Andererseits haben wir natürlich auch den Wasserstoff und Rückverstromung von Wasserstoff.
Haben wir noch nicht, Chris. Haben wir noch nicht. Wir haben noch keinen Wasserstoff.
Nee, genau. Wir haben den noch nicht. Da komme ich auch nochmal hoffentlich ein bisschen später drauf zurück. Wir haben aber auch eben noch andere Möglichkeiten. Wenn wir wenig Wind- und Solarenergie im Netz haben, dann können wir auch dran denken, einfach mal unseren Stromverbrauch etwas zu senken. Und zwar hat das mit Lastregelung zu tun. Und diese Lastregelung ist auch nicht neu. Die hatten wir früher auch schon. Früher wurden auch schon Fabriken zeitweise mal abgeschaltet, wenn zu wenig Strom da war. Und das können wir auch zukünftig machen und nutzen. Zum Beispiel brauche ich ein Elektroauto nicht ständig laden. Das kann ich einfach zu bestimmten Zeiten machen, dann wenn eben der Verbrauch oder die Erzeugung entsprechend auch die Erzeugung hoch ist und der Verbrauch, allgemeine Verbrauch vielleicht etwas niedriger. So, ich kann aber auch Wärmepumpen abschalten, zeitweise mal für ein, zwei Stunden und dergleichen. Also sowas ist denkbar und ist ja auch schon im Gange letztendlich. Wir brauchen Speicher, Batteriespeicher. Da gibt es im Moment ganz viele Anträge letztendlich für Batterie-Großspeicher. Die brauchen wir und die sichern uns dann für erstmal für eine gewisse Zeit auf jeden Fall für den Tag-Nacht-Ausgleich zum Beispiel den Strom, bieten uns den Strom da. Das heißt, wir haben dann auch Nachtstrom, auch wenn die Sonne nicht scheint.
Also wir haben ja gerade in Wilhelmshaven wird was Neues gebaut. Ich glaube in Kolde bei 150 Megawatt. Investor ist mir wieder nicht bekannt. Da sind wir mal dran und hör mal, wer bringt denn da das Geld her? Sehr interessant.
Genau, das ist gerade eine Planung, die auch letzte Woche durch die Presse ging. Und das ist aber nur ein Speicher von vielen letztendlich. So, wir können auch natürlich die Batteriespeicher zu Hause nutzen. Das müssen nicht unbedingt Batterie-Großspeicher sein. Bislang hängt das noch an regulatorischen Dingen, dass das nicht so funktioniert. Im Moment können wir den Batteriespeicher zu Hause nur wirklich für unsere eigene Last, also für unseren eigenen Verbrauch nutzen. Wir können diesen Strom aber nicht zurückspeisen. Das hängt noch an gewissen rechtlichen Sachen. Das hängt auch davon ab, dass wir natürlich nicht doppelt Netzentgelte irgendwie zahlen wollen oder sowas. Das muss alles irgendwie noch geregelt werden. Das sind einmal die Batteriespeicher, die wir dort in unserem Haus haben für die Solaranlagen, aber letztendlich auch die Elektroautos haben natürlich ihre Batteriespeicher, die man auch wieder zum Teil nehmen könnte. Irgendwo 10 oder 20% von dem Speicher könnte man gut verwenden. Und vor allen Dingen könnte man damit letztendlich auch für den Privathaushalt irgendwo Geld mit verdienen, weil ich kann natürlich diese Speicher auch aufladen, wenn der Strom billig ist im Netz oder eben durch die heimische Solaranlage und kann den Strom einfach dann verkaufen, wenn der Strom im Netz eigentlich sehr teuer ist. Also wenn ich einen dynamischen Strompreis habe und danach abgerechnet werde. Solche Dinge sind möglich und da kann man letztendlich Geld mit verdienen.
Okay, also alle die, die eine ordentliche Stromleitung haben. Ich habe gerade schon gewitzelt, bei mir zu Hause gibt es noch eine 16 Ampere Stromleitung. Fritz sagt, wo wohnst du denn? Ja, in einer alten, kleinen Hafenarbeiterwohnung. Ich mag es gerne klein und alt, aber ich darf jetzt mit meinem Vermieter ins Benehmen gehen, denn wenn ich jetzt zum Beispiel wir haben keine Solaranlage, wir haben keine Option auf Balkonkraftwerk, wenn ich jetzt also sage, ich würde mir über einen wilden Strom Internetanbieter zu den Minusstunden quasi den Strom aus dem Netz ziehen und bei mir wegspeichern, könnte ich ja gehen, da brauche ich aber eine ordentliche Stromleitung in meiner Bude. Also ihr könnt euch bitte mal melden, guckt doch mal in euren Stromkasten, was ist denn da bei euch für eine Sicherung drin? Das würde mich jetzt echt interessieren, wie viele alte Leitungen hier in Wilhelmshaven noch liegen.
Ja, interessante Sache mit den Stromleitungen, wusste ich auch noch nicht. Einmal 16 Ampere ist ja irgendwie gar nichts. Da könnte eine Batterie tatsächlich auch helfen, die du auflädst. Und wenn du mehr Strom brauchst als deine 16 Ampere, könntest du die aus der Batterie natürlich nehmen. Das wäre durchaus eine Sache. Also man könnte sowas machen, das ist denkbar. Dazu braucht man keine Solaranlage, es geht auch nur mit Batterie.
Okay, also dann müssen wir das alles mal rechnen und heraustüfteln, denn die Batteriepreise, Fritz, ich glaube, die fallen gerade ins Bodenlose, oder?
Die sind total niedrig geworden in den letzten, gerade in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Wenn man in China guckt, da gibt es Batteriepreise, die liegen unter 100 Euro oder 100 Dollar pro Kilowattstunde. Und zum Teil ein Projekt habe ich gehört, da ein größeres für einen Großspeicher, da wurden irgendwo 60 Euro oder 60 Dollar für die Kilowattstunde verlangt. Letztendlich kann man schon Container mit Batterien kaufen, einen vollen Container, so 5 Megawatt oder so, 5 Megawattstunden für ungefähr 100 Euro pro Kilowattstunde. Also das ist verfügbar. Das ist also schon da sind die Preise deutlich runtergegangen. Und das führt eben auch dazu, dass der Ausbau von Batterien hier wirklich einen exponentiellen Aufschwung genommen hat. Wenn man sich mal die Antragszahlen ansieht, also Anträge für den Netzanschluss von diesen Batteriegroßspeichern hier in Deutschland, dann ist der von November letzten Jahres, Anfang November letzten Jahres, 161 Gigawatt an Leistung auf jetzt Februar auf 227 Gigawatt gestiegen. Gigawatt ist erstmal nur die Leistung, nicht die Energie, die da drin steckt. Man kann ungefähr sagen, dass wir so 2 bis 4 Stunden Ladedauer oder Speicherkapazitäten haben dabei. Das heißt, wir liegen im Bereich, wenn das wirklich alles käme, dann schon ungefähr bei 700 Gigawattstunden. Mit dieser Energiemenge kann man eigentlich schon den Tag-Nacht-Ausgleich gut machen. Das heißt, wenn im Sommer die Sonne tagsüber gut scheint, dann brauchen wir den Strom nicht mehr wegschmeißen. Wir haben dann auch keine negativen Strompreise mehr, sondern dieser zusätzliche Strom geht dann einfach in diese Batteriespeicher und wir können dann den Strom nachts wieder einspeisen ins Netz sozusagen. Und das passiert gerade. Und das liegt daran, dass eben die Batteriepreise so runtergegangen sind, Und letztendlich für diese Betreiber von diesen Batterien sich das total lohnt. Die werden letztendlich innerhalb kürzester Zeit die Investition über das, was sie dort an Geld bekommen, wieder zurückhaben. Das ist ein richtig...
Ich versuche mal zwischendurch einzuhaken, weil du sagst so viele gute Sachen. Aber ist wunderbar. Also Batteriespeicher fallen im Preis derart. Mich interessiert jetzt immer so die praktische Umsetzung für mich als Mieterin und die anderen, die auch noch so auf Altbau wohnen. Das heißt, wir könnten mal sowas rechnen wie, wenn du dir jetzt einen Batteriespeicher zulegst, kostet dich das X. Und damit kommst du bei deinem durchschnittlichen Verbrauch in deiner Wohnung über eine Nacht für den Fall, der Strompreis wird teuer. So.
Genau. Üblicherweise wirst du ja jetzt noch einen konstanten Strompreis haben. Du hast wahrscheinlich keinen dynamischen Strompreis. Bei 16 Ampere bringt das auch nicht viel. Von daher bringt es dir nichts, deinen Strom selber zu speichern. Erst wenn du einen dynamischen Strompreis hättest, würde sich das lohnen sozusagen.
Also wir haben noch eine Menge Themen nachzuarbeiten. Heute ist die 57. Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. 24 Verbände, Bündnisse und Gruppierungen haben sich uns schon so informell angeschlossen. Wir arbeiten in über 25 Arbeitsgruppen. Heute ist Fritz von den Scientists for Future zu Gast und ich möchte euch eben vorab zwei Buchtipps rüberwachsen lassen, damit ihr vielleicht auch nochmal andere Aussagen dazu hört, als das, was wir heute präsentieren. Erster Buchtipp: Sven Plöger. Zieht euch warm an, denn es wird noch heißer. Ein Buch, was Raum nimmt für viele Fragen und auch auf den Punkt kommt. Also in 20 Jahren zum Beispiel ist Uran alle. Was willst du noch mit Atomkraft? Ist eine der Aussagen aus dem Buch von Plöger. Und dann gibt es noch eine dringende Leseempfehlung: Männer, die die Welt verbrennen, von Christian Stöcker. Christian Stöcker hat auch einen wunderbaren Aufsatz dazu geschrieben. Den findet ihr unter blätter.de, blaettr.de, Christian Stöcker zum Thema der Energiewende. Und in einem Video neulich, was an YouTube zu finden ist, beschrieb er, dass der erneuerbaren Ausbau exponentiell verläuft und sich auch sämtliche Energieagenturen wie einem Treppenwitz gleich grundsätzlich vertun, weil sie meinen, der Ausbau wird sich wieder auf einen linearen Ausbau zurückentwickeln. Aber nein, der exponentielle Ausbau international und national schreitet fort. Und das hat bestimmt Einfluss, lieber Fritz, auf Preise und Gefüge der Zukunft. Wie magst du das einschätzen? Ich glaube, wir müssen Wasserstoff noch bearbeiten und zu speichern wolltest du noch was rauslassen, ne?
Ja, genau. Und das passt genau dazu, weil was wir gerade bei den Batteriespeichern sehen, das ist eben dieser exponentielle Zuwachs. Ich hatte gerade eine Zahl von 700 Gigawattstunden als Speicherkapazität in den Raum geworfen durch diese geplanten Anlagen. Die werden wahrscheinlich nicht alle kommen, wahrscheinlich ist es weniger. Lass es 500 Gigawattstunden sein, ist egal. Das ist auf jeden Fall deutlich mehr als die Vorgabe durch die Bundesregierung für 2030. Da haben wir nämlich nur 100 Gigawattstunden an Speicher. Und auch das, was man in einigen Studien, zum Beispiel von Fraunhofer ISE, liest, die halt das Netz, das zukünftige Netz intensiv simuliert haben, liest man deutlich weniger an Speicher. Diese Batteriespeicher, da muss man einmal gucken nach den Batterien. Das werden sicherlich nicht die Lithium-Ionen-Batterien sein. Ich habe keine genauen Informationen. Stand der Technik sind eigentlich die Eisenphosphat, Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die haben auch nicht diese schlimmen Stoffe dabei. Die sind deutlich einfacher herzustellen, brauchen deutlich weniger Energie bei der Herstellung. Aber natürlich ist es viel Chemie, die man da braucht. Das ist ganz klar. Und da kommen natürlich gewisse Probleme letztendlich, die man aber auch letztendlich gesellschaftlich einmal lösen müsste. Wir könnten auch hier in Deutschland Lithium abbauen. Wir haben auch in Deutschland Lithium. Wir kaufen den aber aus dem Ausland, weil der einfach billiger ist. Und die Arbeitsbedingungen dort sind aber eben nicht so, wie wir sie hier in Deutschland hätten haben müssen. Von daher ist vieles davon eben auch ein gesellschaftliches Problem, was wir angehen müssten. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen jetzt. Ich will mehr auf die Technik drauf eingehen.
Das also ist diese Thema für eine der nächsten Sendungen.
Auf jeden Fall. Letztendlich die Batteriespeicher, die da jetzt en masse kommen, die sind eben auch in der Lage, unsere Strompreise deutlich zu senken. Ich habe vorhin schon gesagt, okay, die negativen Strompreise werden deutlich weniger. Klingt erstmal komisch, wenn wir dadurch die Strompreise senken, ist aber letztendlich so, weil die negativen Strompreise kommen uns teuer zu stehen über die Netzentgelte, aber auch die hohen Strompreise, die wir eingangs schon mal erwähnt hatten, die werden runtergehen, weil wir die teuren Gaskraftwerke, Erdgaskraftwerke dann zum Beispiel nicht mehr brauchen. Also das wird uns deutlich helfen bei der Energiewende. Das Ganze macht das eher billiger, auch wenn wir noch Dinge dazu bauen müssen. So, und jetzt komme ich zu Wasserstoff letztendlich. Und ja, schwieriges Thema.
Dankeschön.
Mein Eindruck ist, dass es bei Wasserstoff noch viel Unsicherheiten gibt. Man weiß nicht genau, wo die Preise hingehen. Es ist irgendwie klar, Wasserstoff wird teuer sein, auch zukünftig. Es wird nicht so billig sein, wie wir uns das alle erhoffen. Es wird eben wirklich auch nur da eingesetzt werden, wo wir es unbedingt brauchen. Das heißt, eigentlich kann man sagen, so wenig Wasserstoff verwenden wie irgend möglich. Und so viel wie unbedingt nötig, kann man sagen. So, wir können den Wasserstoff einmal selber hier im Land herstellen, durch Elektrolyse. Da gibt es ja auch viele Projekte schon, auch gerade hier in unserer Region, Wilhelmshaven, Sande.
Emden, 330.000 Kubikmeter Trinkwasser.
Genau, ja. Trinkwasser ist dort auch ein Problem, aber gut. Nochmal ein Thema.
Genau.
Ihr seht, die Themen reißen nicht ab. Wir haben noch für die nächsten 100 Sendungen auf jeden Fall Themen genug. Ja, wenn wir den Strom, den Wasserstoff selber herstellen wollen, brauchen wir erstmal genug Wind- und Solarenergie. Ohne dem geht es nicht. Das heißt, das, was wir jetzt an Wind- und Solarenergie haben, reicht eigentlich noch überhaupt nicht aus, damit vernünftig zu vernünftigen Preisen Wasserstoff herzustellen. Wir brauchen noch erstmal deutlich mehr. Wir brauchen noch mehr Zeiten, in denen wir zu viel Strom von erneuerbaren Energien haben. Erst dann lohnt sich wirklich hier daraus Wasserstoff zu machen, weil dann wird es auch entsprechend billig hier. So, jetzt können wir Wasserstoff importieren aus anderen Ländern. Ja, können wir machen. Am besten lässt sich Wasserstoff über Pipelines transportieren. Also wären dort Länder wie zum Beispiel Norwegen sinnvoll oder Länder auch im Süden, sprich in Nordafrika, die dort in Frage kommen. Wasserstoff per Schiff zu transportieren ist möglich. Man muss dann den Wasserstoff umwandeln in Ammoniak oder Methan. Aber das sind immer weitere Verluste und dadurch steigen auch eher die Kosten. Da sind wir vor einem Jahr ungefähr schon mal in der Sendung drauf eingegangen und das wäre auch wieder etwas, wo man doch mal ein bisschen tiefer reingehen könnte. Letztendlich, mein Eindruck ist, Wasserstoff ist tatsächlich im Moment gibt es da eben viel Unsicherheit noch, auch bei den Firmen, die dort investieren wollen.
Okay, also wir sollen so wenig Wasserstoff wie nötig verwenden, weil es einfach eine Energieverschwendung ist und die perspektivisch einen unklaren Preis hat. Ich glaube, so ist es zunächst vielleicht zusammenzufassen.
Genau, also Wasserstoff wird immer teurer sein, als den Strom direkt zu verwenden. Mhm. Also mit Wasserstoff heizen macht überhaupt keinen Sinn. Auch mit Wasserstoff Autos zu betreiben macht eigentlich auch keinen Sinn. Wir brauchen wahrscheinlich Wasserstoff für oder irgendwelche E-Fuels oder so, die dann aus dem Wasserstoff gewonnen werden, für Flugzeuge, für Schiffe oder sowas. Aber selbst große LKWs werden ja heute schon mit Batterien geliefert.
Da gibt es auch so eine Wasserstoffleiter, die schicken wir euch gerne mal zu. Das wird regelmäßig wieder aufgelegt. Was genau ist jetzt überhaupt noch lohnend angesichts der Preise, die fallen? Also wir sind, glaube ich, mitten in so einem Windhundrennen zwischen Hase und Igel und können eigentlich gerade eine ganz spannende Zeit verfolgen, was passiert eigentlich. Und Christian Stöcker sagte das auf der Lesung, die ich da hörte, eigentlich hat Deutschland als drittstärkste Volkswirtschaft was Tolles gemacht. Das hat nämlich den Markt für erneuerbare Energien interessant gemacht. Über den politischen Entschluss, Wind und Sonne auf auf den Weg zu bringen, sind die Preise in der Produktion derart gefallen, dass jetzt sogar Pakistan seinen eigenen Kohlestrom nicht mehr richtig los wird, weil die Leute sich selber bedienen über Akku und Solar auf den Dächern, um überhaupt noch in den heißen Regionen und zu heißer Zeit in Pakistan überleben zu können angesichts des Klimawandels. Also da kommen so viele schöne Themen auf. Namibia haben wir in Vorbereitung. Mal sehen, wann ich das schaffe, hier zu präsentieren. Da gibt es ein ganz tolles Ergebnis auch von Beteiligungsprozessen in Namibia. Das liegt uns vor. Also kommt alles in Funk. Und ich muss auch sagen, es gibt einen neuen Hype, der heißt Wasserstoff aus der Erde finden. Ich glaube, das ist wieder ein Geschäft für die ganz Großen mit den dicken Drillköpfen und den großen Pipelines und Bohrungen und mit der Kompetenz der Großunternehmen. Vielleicht wird sich das auch nicht rechnen. Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Ich freue mich, im Bürgerfunk senden zu dürfen. Die 57. Sendung ist das heute. Und Fritz Sancher von den Scientists for Future ist da. Wir haben noch einen kleinen Schnaps. Bitte, Fritz, nicht länger als 5 Minuten. Wir haben noch was zu tun?
Also, einmal muss ich sagen, unsere Netze sind sicher und die bleiben auch sicherer in nächster Zukunft. Also mit der Energiewende werden meines Erachtens die Netze eher sicherer. Wir sind gerade dabei, neue Regeln zu erlassen, einzuführen, die gelten ab 1. April, dass wir dort nochmal deutlich zulegen. Da nehmen wir auch auf verschiedenste Sachen Rücksicht. Letztendlich brauchen wir, wenn wir das alles umgesetzt haben, was wir jetzt geplant haben, auch keine großen Kraftwerke mehr am Netz. Im Moment liest man ja auch ab und zu in der Zeitung, okay, die großen Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Erdgaskraftwerke sind nötig, damit das Netz überhaupt stabil sind. Ohne dem geht es nicht. Mit den Regeln, die wir jetzt gerade ändern, ist das nicht mehr notwendig. Und da helfen uns gerade auch diese Batteriegroßspeicher sehr mit, weil die halt sehr, sehr gut regelbar sind. Die sind innerhalb von Millisekunden regelbar. Das heißt, innerhalb von Millisekunden kann ich die Leistung rauf oder runter regeln. Und das hilft uns sehr, sehr groß dabei. Das heißt, dadurch werden die Netze zukünftig eher sicherer, als sie jetzt sind. Zurzeit sind. Die sind schon in den letzten Jahren deutlich sicherer geworden. Wir haben in Deutschland eines der sichersten Netze überhaupt und das wird noch weiter passieren.
Also das war jetzt unter 5 Minuten, respektabel. Das heißt, immer wenn jemand sagt, ich möchte mein Großkraftwerk aufrechterhalten, weil das ist ja nötig, können wir sagen, überlegen wir uns nochmal. Hm?
Genau. Also im Prinzip, wenn wir jetzt fortschreiten mit der Energiewende und das alles umgesetzt haben, brauchen wir die Großkraftwerke eigentlich nicht mehr. Wir brauchen für gewisse Überbrückungszeiten nochmal ein Kraftwerk, was auf Wasserstoffbasis wahrscheinlich läuft. Aber durch Batteriespeicher, da muss man schauen, wie jetzt der Ausbau der Batteriespeicher wirklich geht. Einige Leute sagen auch schon, die Batterien werden so billig, dass selbst Langzeitspeicher mit den Batterien möglich wären. Dazu muss der Preis nochmal deutlich niedriger werden. Aber gerade weil die Batteriespeicher irgendwo einen Wirkungsgrad im Bereich 80-90% haben, wenn ich mir aber Wasserstoff angucke und daraus wieder Strom zurückmachen will, liegt der Wirkungsgrad eher bei ungefähr 30%. Das heißt, deutlich schlechter. Und dementsprechend sind dann die Kosten eben auch bei Wasserstoff sehr hoch. Von daher ist das gerade so eine Übergangsphase und wir werden sehen, wo das letztendlich hingeht und wie viel Kraftwerke wir auch tatsächlich brauchen. Vielleicht muss man dazu noch mal sagen, die bisherige Bundesregierung, die Ampelregierung hatte ja Kraftwerke schon geplant, Gaskraftwerke, die dann später auf Wasserstoff umgerüstet werden. Das Gesetz ist jetzt nicht mehr gekommen, leider. Muss man sagen, es wäre sicherlich sinnvoll gewesen. Was jetzt als nächstes passiert, muss man abwarten.
Und sag schnell noch was zum Wahlverhalten und zum potenziellen Windräder abreißen. Und was war das jetzt? Komm, wir haben die Gelegenheit, vor der Wahl noch eben einen reinzudonnern.
Genau, da komme ich jetzt dazu.
Aber schnell.
Die AfD will ja Windkraftanlagen komplett niederreißen. Das haben wir ja gehört von der Frau Weidel. Das würde den Strompreis erstmal direkt auf um circa 8 Cent pro Kilowattstunde erhöhen. Also möglich wäre das, weil wir haben genug andere Kraftwerke, aber sinnvoll überhaupt nicht. Und außerdem hätten wir dann natürlich viel mehr Treibhausgasemissionen, viel mehr CO2-Emissionen. Den Klimaschutz könnte man dann komplett vergessen. Also ich weiß nicht genau, was man zu solchen Aussagen sagen soll. Von daher lasse ich das, aber
die Botschaft ist angekommen.
Genau.
Lasst das.
Ja. Dazu kommt, Herr Merz findet Windkraftanlagen hässlich. Ich finde ja so ein Kohlekraftwerk oder so ein Kohleabbaugebiet ist nun auch nicht unbedingt hübsch, aber das ist sicherlich Geschmackssache. Vielleicht gibt es ja auch welche, die Atomkraftwerke hübsch finden. Anscheinend Herr Merz schon. Atomkraftwerke hatten wir schon, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, macht keinen Sinn. Er möchte auch Kernfusion machen und darauf warten, Kernfusion. Als ich mich erstmals für Energie interessiert habe, das ist circa 50 Jahre her, da hieß es, Kernfusion wird ungefähr in 30 Jahren soweit sein. Wenn ich jetzt gucke, höre ich die gleiche Aussage. Kernfusion kommt in 20, 30 Jahren. Also hat sich nichts geändert. Nach meiner Meinung sollten wir nicht drauf warten. Wir brauchen Windenergie und wenn es denn eine Übergangslösung ist für 100 Jahre, dann ist es eben so.
Fritz, du musst noch mal wiederkommen, Fritz. Wunderbar, dich zu kennen und dich im Netzwerk zu haben. Also das Netzwerk Energiedrehscheibe. Ich mag mich für heute verabschieden, weil unsere Zeit ist gleich um. Und sonst komme ich hier in Teufelsküche, weil ich sonst NDR Info als Nachrichten verpasse. Die Sendung von heute mit allen Inhalten nachlesbar auf Anforderung. Wie schon gesagt, ihr guckt ins Netz. Bei Radio Jade könnt ihr uns finden. Ihr könnt uns finden unter stephanie-eilers.de. Bei den Scientists for Future könnt ihr nachlesen. Also wenn ihr jetzt noch irgendeinen Quatsch sagt, was wir heute alles ausgehebelt haben, dann wird's komisch, dann können wir euch fragen, warum. Vielen Dank, dass du wieder da warst. Halbes Jahr, dann müssen wir wieder reden. Das ist, glaube ich, dran.
Auf jeden Fall, gerne. Vielen Dank einmal, dass ich hier sein durfte. Viele Grüße noch an alle, die mich kennen, an die Scientists, an meine Familie. Ja, und letztendlich mit der Energiewende müssen wir so weitermachen, wie wir begonnen haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen letztendlich die CO2-Emissionen reduzieren und der Klimaschutz hat Vorrang.
Tschüss, Fritz. Dankeschön.
Danke, tschüss.